Es ist wieder Mittwoch und damit wieder Promille-Lingeling-Zeit. Zumindest vorletztes Mal. Ja, seit 9 Monaten bimmel ich wöchentlich bei einem Darsteller oder einer Darstellerin der Komödie durch. Eine Schwangerschaft lang quasi konnte ich euch damit hoffentlich den Lockdown erträglicher machen und die Theatersehnsucht stillen. Aber am übernächsten Mittwoch ist es dann endlich soweit. Wir hören uns dann nicht zur gewohnten Zeit, sondern sehen uns am Elbschloss Üppigau. Startet dann am 18.8. unsere Staffel von Mit Herz und Promille. Ja, und da mache ich eigentlich nichts anderes als hier saufen und dumm quatschen. Aber statt auf graue Wände im Getränkelager der Komödie schaue ich dann auf eure sonnengebräunten Gesichter. Hier wird aber heute nochmal ordentlich aufgefahren, denn meinen heutigen Gast muss ich eigentlich kaum vorstellen. Er ist seit Jahrzehnten im Fernsehen aktiv, ob bei RTL im legendären Alles Nichts oder an der Seite von Hella von Sinn oder bei Sat.1, wo er mit Genial daneben über Jahre Erfolge feierte. 2016 war er zum ersten Mal mit dem Stück Aufguss in Dresden an der Komödie zu sehen und 2020 sollte er wiederkommen mit dem Stück Komplexe Feder. Corona hat's auch da spannend gemacht, aber nu gibt's nicht nur neue Termine im November, sondern damit auch gleich eine neue Spielstätte der Komödie. Ja, mehr erfahrt ihr in meinem Gespräch heute wirklich mit Fachpersonal, nämlich einem Künstler, der auch Kneipenbesitzer ist. Also, ich würde sagen, freut euch auf einen telefonischen Tutti Frutti Cocktail mit Hugo Egon Balder.
Hallo?
König ist Karling, lieber Hugo. Einen guten Abend, Prosit nach Hamburg aus Dresden.
Ja, moin, moin.
Ei, ei. Mensch, schön, dass es klappt, dass du hier noch in meinem Podcast vorbeischaust, kurz bevor wir schließen, zur letzten Runde quasi. Denn du bist ja eigentlich die Idealbesetzung, wenn es um Thekentalk geht, ne? Da kommen wir gleich noch dazu. Aber Frage vorab, was ist dein Stammgetränk für die letzte Runde im Normalfall? Oder ist das abhängig von dem, was es vorher gab?
Da muss ich überlegen. Es ist eine Frage, wie spät es ist, ob ich da noch zurechnungsfähig bin. Also wenn es sehr spät ist, dann ist es mir an sich wurscht, was man mir hinstellt, weil ich dann eh nicht mehr mitkriege. Aber wenn es früher ist, dann würde ich auf einen Grog tippen.
Ein schön Grog, schön. Dann lass uns doch mal imaginär anstoßen mit dem Grog. Bei mir gibt's Feldi, wie immer. Hast du das Dresdner Bier mal probiert, als du hier warst?
Nee, habe ich nicht.
Oder bist du eh nicht der Bier? Bist du eher der Weintrinker?
Nee, ich bin auch Biertrinker, aber das habe ich nicht probiert, das werde ich aber tun.
Denn du kommst ja bald wieder, darüber reden wir gleich. Und zum Thekentalk prädestiniert bist du ja unter anderem ja auch durch deine eigene Kneipe. Gab es einen weiteren Grund, außer das Gratisaufen, was dich dazu geführt hat? Oder wie ist die Idee entstanden?
Gratisaufen war schon an sich der Hauptgrund. Nein, Quatsch. Nein, das ist ja eine Musikkneipe. Also wir machen ja auch Musik da. Und da ich ja alter Musiker bin, macht mir das einen heiden Spaß, da mitzuspielen. Wenn wir wieder dürfen. Momentan dürfen wir ja noch nicht.
Mhm. Und du lebst doch deine musikalische Seite aus, aber auch gab es auf Tele5 ein Format. Und damit hat Oli P. mich ja direkt in meiner ersten Podcast-Folge verglichen, nämlich der Klügere kippt nach, wo du schön gesoffen hast mit deinen Talk-Gästen.
Ja, das haben wir mal gemacht, das war auch sehr, sehr, sehr lustig, aber das artete am Schluss dann mehr in Zirkus aus und dann haben wir gedacht, so jetzt reicht's auch.
Wer war der betrunkenste Gast in dem Sauformat?
Das weiß ich gar nicht mehr, wir waren alle betrunken, das kann ich gar nicht mehr so sagen. Ich weiß es nicht, wir waren an sich alle blau.
In meinem Podcast hat sich ja gezeigt, dass die Gesprächspartner eigentlich eher langsamer wurden und dass der Unterhaltungswert für den Zuhörer eher abnahm mit steigender Promillezahl. Aber bei euch wurde es turbulenter, sagst du, zirkusähnlich.
Naja, es gibt ja Leute, wenn sie betrunken sind, die reden mehr und dann gibt es Leute, die fallen vom Stuhl. Hm. Das ist bei uns auch passiert, aber die Leute, die mehr gequatscht haben, waren in der Überzahl.
Wie wirst du, wenn du betrunken bist?
Das weiß ich nicht, weil ich ja besoffen bin.
Ach so. Und es gibt niemanden, der drüber redet.
Man redet nicht drüber,
Man,
über die.
Ja, ich würde gern drüber reden, wenn ich es wüsste, aber ich weiß es nicht.
Es gibt ja viel zu bereden bei deiner interessanten Biografie. Gibt es denn irgendwas, wo du schon überdrüssig bist in Interviews oder wovon erzählst du gerne?
Ach Gott, du, da habe ich keine Schwerpunkte. Also das ist mir wurscht. Ich rede an sich über alles. Was mir immer ein bisschen schwerer fällt, ist, über meine zahlreichen Hochzeiten zu reden, weil ich die meistens vergessen habe.
Wir wollen heute natürlich übers Theater reden, denn da liegen ja deine Wurzeln, ne? Was ja dem TV-Publikum vielleicht gar nicht so auf dem Schirm ist. Aus welchen 5 unverwechselbaren Gründen lohnt sich für dich die Arbeit am Theater? Was würdest du sagen? Weil Geld ist es ja schon Money.
Naja, erstens mal macht es Spaß. Das ist der Hauptgrund.
Ja.
Nicht? Und dann ist es ja immer schön, wenn man Leute unterhalten kann und immer sofort auch merkt, dass die Leute sich unterhalten fühlen. Was man ja im Fernsehen nicht weiß, weil man ja diese Einschaltquoten erst einmal einen Tag später kriegt. Aber im Theater hat man ja praktisch ein direktes Feedback. Nicht? Und ich spiele ja nur Komödien, weil ich das einfach schön finde, Menschen zum Lachen zu bringen. Außerdem ist es nett, wenn man mit Kollegen arbeitet, die Ahnung haben, was beim Fernsehen auch nicht immer der Fall ist. Und dann ist es auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, dass man viele Theater kennenlernt oder viele Städte kennenlernt, die man ja vorher nicht kennt. Nicht? Also ich wäre ja vorher nie auf die Idee gekommen, nach Dresden zu fahren, weil mich da nichts hingezogen hat. Aber wenn ich da Theater spiele, dann finde ich das schön, weil Dresden eine saugeile Stadt ist.
Du sprichst von Leuten, die Ahnung haben, und da kommen wir auf René Heinersdorf, denn der hat wieder mal ein Stück für euch geschrieben. Du warst zuletzt in Dresden bei uns mit Aufguss, auch ein Stück von ihm. Habt ihr zwei euch gefunden, ohne dass ihr euch gesucht habt, oder gesucht und gefunden, oder woher rührt diese Theaterlesung?
Naja, der Heinersdorf und ich, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, weil ich war ja ziemlich lange bei RTL, und der Heinersdorf war ja auch bei RTL. Die Camper hat er ja dort jahrelang fabriziert, und daher kannten wir uns. Und das Theaterspielen ist dadurch entstanden, oder unser gemeinsames Theaterspielen ist dadurch entstanden, dass der Heinersdorf für Sat.1 ein Theaterstück inszeniert hat. Und Ewig rauschen die Gelder hieß das Ding. Und da hat er mich gefragt, ob ich mitspiele. Und da hat er gemerkt, ach, der Ball ist gar nicht so übel. Ja, und seitdem arbeiten wir zusammen. Das ist jetzt auch schon 4 Jahrhunderte her.
Gibt es denn Themen, wenn es um neues Stück geht? Gibt es Brainstormings? Fragt er dich, worauf hast du spielerisch Lust? Oder nimmst du dann das, was man dir vorsetzt?
Ach na ja, ich meine, wir sehen uns ja öfter, wenn wir Theater spielen. Oder wir sehen uns an sich nur. Also ich sehe ja den Heinersdorf teilweise öfter als meine Frau. Und da unterhält man sich natürlich über Themen. Und dann kommt der Heinersdorf und sagt, ich habe da eine Idee. Und dann sage ich, ja, na, wenn du die Idee hast, dann mach mal. Und dann schreibt er irgendwas und schickt es. Und meistens falle ich da schon vom Stuhl vor Lachen und sage, dann machen wir das mal. So läuft das.
Ja. Und du hast gerade schon gesagt, ihr seid dann viel unterwegs. Boulevardbühnen in Düsseldorf, Köln und Essen natürlich, die René Heinersdorf leitet, aber eben auch Berlin, Hamburg und Dresden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wo spielst du am liebsten? Auf welcher Bühne fühlst du dich am wohlsten? Weil das Stück ist ja dann meistens das Gleiche, aber es gibt ja trotzdem Unterschiede in den Theatersälen. Wo ist es am heimischsten?
Ach Gott, also da gibt's keinen Favoriten, wirklich nicht. Das hängt das ist immer davon abhängig, wie das Stück dann im jeweiligen Theater läuft. Meistens läuft es gut, und wenn wir bei der Premiere schon immer einen vollen Erfolg haben, dann fühlt man sich wohl in dem Theater, wo man gerade ist. Nicht? Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wo man wohnt. Es gibt ja auch Theaterwohnungen zum Beispiel, die sind grauenhaft. Da versucht man dann, das irgendwie zu verdrängen, und freut sich, wenn man abends auf der Bühne steht. Ist aber in der Regel nicht so.
Jetzt habt ihr ja gerade eine Staffel an der Komödie Hamburg hinter euch. Hast du das Gefühl, Corona hat das Theaterpublikum verändert, oder war es eigentlich wie früher?
Es war wie früher, es war sogar noch besser. Als wir jetzt wieder in Hamburg gespielt haben, durften natürlich nicht alle Leute rein. Also Theater durfte nicht voll gemacht werden. Aber am Anfang die 150 und dann am Schluss die 280 oder wie viel da drin waren, die dann ins Theater gingen, das war eine helle Freude, weil die Zuschauer natürlich auch wieder endlich mal froh waren, mal rauszukommen und mal wieder ins Theater zu gehen und das live zu erleben. Also es war wunderbar.
Würdest du denken, Humor wird jetzt eine Hochkonjunktur erleben nach der Zeit des Lockdowns, dass jetzt wieder eine große Comedy- und Humor-Hochphase einsetzt?
Das weiß ich nicht. Mit dem Humor ist das momentan so ein bisschen schwierig, weil wir sind ja alle politisch so korrekt mittlerweile, dass das alles ein bisschen langweilig ist. Und es ist teilweise ist es schwierig. Also im Theater geht's ja noch, weil die Stücke ja feststehen. Also da sind ja die Texte stehen ja fest. Deswegen ist das in Ordnung. Aber die Kollegen, die jetzt als freie Stand-up auf der Bühne stehen, haben es natürlich schwer, weil es ist momentan einfach schwierig, die aktuellen Politiker in ihrer, ich sag's mal vorsichtig, in ihrer verzweifelten Amateurhaftigkeit noch zu toppen.
Was würdest du sagen, sind dann die Themen, die sich der Humor annehmen wird? Wird es mehr ins Private gehen? Oder?
Naja, es ist immer schwierig in solchen Zeiten, wo es den Leuten wirklich nicht so gut geht. Ich meine, wir erleben ja momentan alles Mögliche. Also jetzt von Corona mal abgesehen, das kennen wir ja nur schon eine Weile, aber jetzt haben wir auch noch die ganze Flutkatastrophe. Das sind ja alles Sachen, die sind ja überhaupt nicht komisch. Also da muss man schon aufpassen. Natürlich wird es wieder Themen oder gibt es immer noch Themen, die für den Humor geeignet sind. Nicht? Also die ganze Diskussion um die Gendersprache zum Beispiel, das ist ja, aber das kann man ja fast auch nicht mehr toppen. Ich lache mich ja schon immer tot, wenn im Fernsehen das einer sagt. Also es wird für diese Kabarettisten ein bisschen schwierig. Für uns im Theater ist es leichter, weil wir, wie gesagt, bestehende Texte haben, obwohl man da auch noch ein bisschen Aktualität reinbauen kann.
Aber ihr oder beziehungsweise du privat auch genderst nicht, kann ich dem entnehmen?
Nein,
oder?
Ich kenne da überhaupt nicht.
Nein. Du lässt dich auch nicht unter Druck setzen?
Nein, überhaupt nicht. Jeder Mensch hat seine freie Entscheidung. Wir leben in einer Demokratie, Punkt.
Du hast vorhin gerade gesagt, das Wichtigste ist immer, dass es dir Spaß macht. Die Frage ist, wie lange macht dir denn ein Stück Spaß? Also ab wann, spätestens ab der 250. Vorstellung, lässt sich doch vielleicht nicht vermeiden, dass Langeweile eintritt? Oder bist du da unerbittlich?
Nee, ist nicht so. Also wir haben Aufguss gespielt an die 1000 Mal. Und wenn Heinersdorf morgen anruft und sagt, du, wir spielen nochmal Aufguss auf Tournee, dann freue ich mich. Und dieses Stück, was wir jetzt spielen, Komplexe Väter, mit dem wir ja auch in Dresden sind, das werden wir wahrscheinlich auch so lange spielen. Und das macht jeden Tag Spaß aufs Neue. Also es ist nicht so, dass das im Laufe der Zeit nachlässt, ganz im Gegenteil.
Und in Dresden wird es ja schon allein deswegen nie langweilig, denn ihr wurdet ja schon mehrfach umquartiert, erst nach draußen ans Elbschloss Übigau und jetzt nochmal durch die notwendige Verschiebung ins Kraftwerk Mitte. Dann gastiert die Komödie nämlich im Industriecharme neben Nachbarn wie der Staatsoperette und dem TJG. Was war denn die ungewöhnlichste Umgebung, in der du je aufgetreten bist? Das ungewöhnlichste Setting, kannst du dich erinnern?
Da kann ich mich dran erinnern, ja. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das war noch das Stück Sei lieb zu meiner Frau, unser erstes Stück, was wir, also gemeint, oder zweites Stück, was ich gemeinsam mit Heinersdorf gemacht habe. Da waren wir auf Tournee und waren in Cuxhaven oben an der Nordsee und hatten einen Tag frei. Und Heinersdorf sagte, er kenne einen guten Freund, der hat im alten Land bei Hamburg eine alte Scheune und ist ihm ein Gefallen schuldig. Und ob wir nicht da mal spielen könnten, umsonst. Und da haben wir gesagt, das machen wir. Und wir sind davon ausgegangen, dass Heinersdorf diese Scheune kennt. Er kannte sie aber nicht, obwohl er uns gesagt hat, er kennt sie. Und als wir reinkamen, man kann es sich an sich nicht vorstellen, die Bühne bestand aus einem Holzbrett, ungefähr 1 Meter breit und 3 Meter lang. Und das war's. Und wir hatten weder Dekoration noch sonst was. Und es war auch kalt. Die Scheune war ausverkauft. Die Leute mussten keinen Eintritt zahlen. Die mussten ein Buch kaufen, was ich ja sehr gut fand. Und da waren dann so, ich weiß nicht, 70, 80 Leute drin. Und das war das erste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich mich vor der Vorstellung total betrunken habe. Sonst hätte ich das nicht durchgestanden. Aber es war sehr lustig.
Und hast du dich jemals privat auch solo buchen lassen? Man hört ja immer wieder von reichen Zeitgenossen, die sich auch mal ein Promi zum Geburtstag leisten.
Nee, mache ich nicht.
Aber wenn wir über Promis reden, die komplexen Väter, da wurde euch ja der Wunsch erfüllt, Jürgen Busse und dir mal gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Gäbe es denn noch Kollegen, bei denen du dir den Wunsch eines gemeinsamen Stückes noch erfüllen wollen würdest?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ist eine interessante Frage. Werde ich mal nachdenken und dir dann irgendwann sagen, wenn ich es weiß.
Okay. Beziehungsweise Herrn Heinersdorf, der euch dann das Stück schreibt.
Oder so, genau.
Aber in Bezug auf Wunschbesetzungen, wärst du denn selber ein guter Theaterleiter?
Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Also ich habe ja im Fernsehen, habe ich ja Fernsehproduktionen gemacht, das hat funktioniert. Ob das jetzt im Theater funktioniert, das weiß ich nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich noch nie in die Situation gekommen bin, dass mich da einer gefragt hat.
Du warst ja, wie du gerade sagte, als Produzent tätig und hast mal erzählt, dass das Beste in der Arbeit für RTL Samstag Nacht war es ja damals, war, dass man dir eigentlich nie reingeredet hat, dass ihr machen konntet, was ihr wolltet. Das wäre ja im Theater vielleicht noch möglich, im Fernsehen ja wahrscheinlich nicht mehr so.
Im Fernsehen ist es überhaupt nicht möglich. Im Theater ist es möglich, ja, ja. Aber das erfordert ja auch wieder Arbeit. Und da ich jetzt in meinem Alter an sich nicht mehr so viel arbeiten möchte, würde mir jetzt, also oder reicht mir jetzt das Spielen komplett, da muss ich nicht noch mehr machen.
Genau, du hast gerade angesprochen, das Problem in der Fernsehbranche ist wohl in der Tat, dass zu viele Köche den Brei verderben, denn du hast ja auch mit kritischen Worten den Job bei Genial daneben dann an den Nagel gehängt deswegen.
Naja, das Fernsehen hat sich verändert, so wie sich alles verändert hat, so wie sich die ganze Welt verändert hat. Mhm. Und dann muss man für sich selber entscheiden, macht man da noch mit oder macht man nicht mit. Und ich habe für mich entschieden, dass ich da nicht mehr mitmache. Das ist ganz einfach.
Du, ich bin zufällig drüber gestolpert, dass neben dir im Produktionsteam von RTL Samstagnacht auch einer aufgeführt wird, der in Dresden ja vom Prominenzfaktor direkt nach August dem Starken kommt, Roland Kaiser. Wie ist denn das zu erklären? Was hat denn der mit RTL Samstagnacht zu tun gehabt?
Naja, die Produktionsfirma, die RTL Samstagnacht gemacht hat, hieß damals Atlantic Media. Und das war die Firma meines Freundes Jackie Drexler, mit dem ich ja schon seit den 80er Jahren zusammenarbeite. Mhm. Und der hat diese Firma gemeinsam mit Roland Kaiser. Ach. Aber Roland Kaiser hatte in sich mit Samstagnacht nichts zu tun. Das hat Jackie alleine gemacht. Roland Kaiser war damals mehr zuständig für Margarete Schreinemakers, die ja die Atlantic Media auch produziert hat. Ja. So kam das zustande, dass Roland ab und zu auch mal auf Fotos zu sehen ist.
Dieser Riesenerfolg von RTL Samstagnacht, es war ja damals sozusagen nach dem amerikanischen Vorbild, das es ja heute noch gibt. Wird es denn in Deutschland auch noch funktionieren oder warum hat es in Deutschland dann nicht die Langlebigkeit wie in den USA? Was würdest du denken?
Naja gut, wir hätten das damals auch noch weitermachen können, aber es gab ja einen Wechsel bei RTL. Das heißt, die Führungsriege um Thoma und Konrad ist ausgeschieden und es kamen neue. Und immer wenn neue Leute kommen, das wissen wir, das kennen wir auch vom Theater, dann wird einiges geändert. Mhm. Und insofern hat man gesagt, naja, wir wollen halt mal was anderes machen. Und da haben wir gesagt, na gut, dann mach doch mal was anderes. Natürlich hätte man es weitermachen können. Ich weiß nur nicht, ob das in Deutschland funktioniert, so wie es in Amerika funktioniert mit Saturday Night Live, dass man sowas über eine lange Strecke durchhalten kann. Also ich bin mir da nicht sicher. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen. Es könnte sein, es kann aber auch nicht sein. In Amerika ist es so, dass Saturday Night Live, die gibt es ja schon seit gefühlten 2000 Jahren, die hatten auch wirklich Situationen, wo keiner mehr zugeguckt hat. Aber der Sender hat halt gesagt, wir bleiben dran. Und dann war das immer eine Wellenbewegung. Und jetzt sind sie wieder oben. Also machen kann man es. Aber ob es bei uns in Deutschland funktioniert, weiß ich nicht.
Aber die 90er waren ja generell ein sehr dankbares Jahrzehnt für Comedy. Ne? Samstagnacht, Wochenshow, aber auch Serien wie Ritas Welt oder Die Camper und Sketch-Comedies ja sowieso, die ja heute noch in der x-ten Wiederholung laufen. Meinst du, es wären Revivals möglich oder hat sich die Comedy generell so verändert, eben mit den Gründen, die du vorhin schon erwähnt hast, dass man die Comedy in Deutschland ganz neu denken muss?
Ja, man muss sie nicht ganz neu denken, aber sie hat sich natürlich verändert. Ich meine, als wir Samstagnacht gemacht haben, war das Internet, glaube ich, noch gar nicht da oder zumindest in den Kinderschuhen. Heute haben wir alles Mögliche, heute haben wir YouTube. Das heißt, jeder kann sich hinstellen, kann das Gesicht verziehen und kann Huhu machen und die Leute finden es lustig. Das ist etwas anderes heute. Die Zeit hat sich geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas wie Samstagnacht heute nochmal in der Form zumindest funktionieren würde. Also wenn, müsste man es anders machen. Aber da mache ich mir keine Gedanken, weil ich das auch nicht mehr machen würde.
Aber gibt es denn irgendein TV-Format in deiner Schublade, die es nicht in die Realisierung geschafft hat, was du ein bisschen bedauerst? Oder hättest du noch irgendwas? Oder hast du wirklich gesagt, nee, ich habe alles eigentlich gemacht, was ich machen wollte. Ich bin mit TV soweit durch.
Ich habe im Prinzip alles gemacht, was ich machen wollte. Also ich will nicht sagen, ich bin mit dem TV durch. Wenn jetzt irgendein Angebot kommt von irgendeinem Sender, wo ich sage, das ist was für mich, zum Beispiel eine Musiksendung, die würde ich noch sehr gerne machen. Aber Musik und Fernsehen ist sehr schwierig. Also diese beiden Elemente passen so nicht so zusammen. Aber das wäre etwas. Ich habe ja mal zwei Folgen produziert. Eine Musikshow, die Taratata hieß, die es immer noch gibt in Frankreich. Sowas würde ich gerne wieder machen. Aber dazu brauchst du auch einen Sender, Menschen, die dahinter stehen und das machen wollen. Und das erfordert viel Diskussion, zu denen ich auch keine Lust mehr habe.
Wenn wir über die Musik reden, du hast damals von Libby Erna kommt gecovert und bist auch ein großer Herrscht- und Breil-Fan, stimmt's?
Ich bin großer Herr Richtung Prall-Fan, ja, sehr, sehr großer Herr Richtung Prall-Fan. Wir haben ja bei Samstag Nacht mit Stefan Jürgens und Mirko Nonchef, habe ich ja versucht, sowas Ähnliches hinzukriegen. Und der Rolf Herricht war damals schon verstorben, aber der Prall lebte noch und wir haben ihn zu Samstag Nacht eingeladen. Und dann hat er uns einen ganz lieben Brief geschrieben, dass er das sieht und sich freut, dass wir uns an ihn erinnern, dass er aber nicht mehr kommen könnte, weil er auch schon sehr krank war. Das war schade, ich hätte ihn gerne kennengelernt.
Wie hast du damals generell die DDR-Unterhaltungsbranche wahrgenommen?
Naja, ich wohnte ja in West-Berlin, ich konnte ja alles gucken. Also mein Favorit war Willi Schwabes Rumpelkammer.
Ja.
Das fand ich sehr lustig. Dann gab es natürlich Dings da, Kessel Buntes, was natürlich auch immer sehr spaßig war. Ich kenne die alle, Heinz Quermann und Herricht und Preil und der kleine Kors. Das war alles sehr spaßig und war natürlich auch was anderes, als wir damals im Westen hatten. Aber Humor verbindet ja auch. Das ist ja, ich meine, es ist ja wurscht, worüber man lacht. Hauptsache, man lacht.
Und apropos Humor verbindet, verfolgst du Theater und Boulevard auch im Ausland, wenn du auf Reisen bist? Also guckst du da auch ein bisschen dir mal was an oder eher weniger?
Ja, das ist schwierig. Also wenn ich in Spanien bin und gucke mir ein spanisches Theaterstück an, verstehe ich kein Wort. Deswegen lass ich's lieber. Und ansonsten bin ich halt nicht so oft weg. Also ich bin ja fast nur in Deutschland.
Zurück zu den komplexen Vätern. So heißt ja das Stück. Um die Irrungen und Wirrungen eines Vaters, dessen Tochter bei einem anderen Ziehvater aufwächst und sich nun den Typen anschleppt, der nicht sehr viel jünger ist als die beiden Herren, die sich zu allem Überfluss auch nicht besonders leiden können. Bei dir zu Hause ist ja auch ein bisschen Patchwork angesagt. Lässt dann Herr Heinersdorf sowas dann einfließen? Also ja. Gibt es Dinge, die nur ihr wisst, dass sie wahr sind und die der Zuschauer vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat?
Ja, die gibt es, ja. Ja, die gibt es auf jeden Fall, weil alle Stücke, die Heinersdorf schreibt, haben immer etwas mit Wahrheit zu tun oder meistens sogar sehr viel mit Wahrheit und zwar mit seiner. Und das ist eine Tatsache. Und wir wissen da schon Bescheid. Ja, der Zuschauer weiß es natürlich nicht, weil der sich gar nicht vorstellen kann, dass bei den Stücken, die man bei Heinersdorf sieht, dass da ein Funke Wahrheit dabei sein kann. Ist aber so.
Und ist der Stress, den ihr dann darstellt im Familienbereich, eher untertrieben oder übertrieben, wenn du den jetzt mit deinem eigenen Patchwork-Familiendasein vergleichst?
Der ist natürlich übertrieben, wie beim Theater in der Komödie alles übertrieben sein muss. Nicht? Aber sehr wichtig ist natürlich, das weißt du ebenso wie ich, dass bei einer Komödie der Zuschauer immer mehr wissen muss als die Damen und Herren auf der Bühne. Nur dann ist es lustig. Und das ist bei komplexen Vätern genauso.
Aber du bist ja selber auch Vater, aber wenn man bedenkt, dass du mit meinem Gast von letzter Woche, Dagmar Frederik, eben die 5 Ehen gemeinsam hast, also nicht mit ihr, aber eben auch 5-mal verheiratet, sind ja 2 Kinder gar nicht so eine große Ausbeute, die kamen ja auch relativ spät. Musstest du dich erst an die Vorstellung von dir als Vater ranleben quasi, oder?
Nee, das muss ich nicht. Nee, das kommt automatisch. Also ich bin erzogen worden von meinen Eltern in absoluter Freiheit. Mhm. Und genau das tue ich mit meinen Kindern auch. Also sie haben absolute Freiheit, was sie angeht. Sie haben keinen Vater, der sagt, das wird jetzt gemacht und das wird jetzt gemacht oder bestehe ich drauf. Sondern ich lasse denen völlige Freiheit bei dem, was sie machen möchten. Jetzt sind sie auch alt genug, jetzt entscheiden sie selber und das ist fabelhaft.
Du hast in deinem Buch auch geschrieben, dass bei euch zu Hause mit deinen Eltern auch nicht viel gesprochen wurde, gerade auch über das Leben deiner Eltern. Lebst du jetzt mit deinen Kindern das Kontrastprogramm hinsichtlich der Kommunikation oder tauscht ihr euch viel aus?
Naja, gut, also wir wohnen in Hamburg, meine Kinder wohnen in Köln, wir telefonieren jeden Tag. Mein Sohn ist gerade da in Hamburg, meine Tochter kommt auch. Also wir sehen uns schon häufig. Na klar, tauschen wir uns aus, aber ich frage dann immer, was gibt's Neues? Und dann erzählen sie mir was oder sie erzählen es mir nicht. Also das ist es. Ich frage ja auch nicht meine Kinder, wie sieht denn jetzt, hast du einen Freund, hast du eine Freundin? Wenn sie mir das erzählen wollen, erzählen sie es mir. Und wenn sie es mir nicht erzählen wollen, dann lassen sie es.
Sind die stolz auf ihren Vater? Kommt die ins Theater und sitzt in der ersten Reihe? Oder ist denn das eher
Die kennen schon die Theateraufführungen. Also die wissen schon, die waren schon ein paar Mal dabei. Aber die sind jetzt nicht so, also die würden nicht da reingehen, wenn ich ihr Vater da mitspielen würde. Sagen wir mal so. Weil die sind halt ein bisschen jünger. Also mein Sohn ist 20, meine Tochter ist 21. Die haben andere Interessen, sowohl was die Kultur angeht, was die Musik angeht. Klar, das ist eine andere Generation. Also wenn ich da nicht mitspielen würde, würden die, glaube ich, freiwillig nicht ins Theater gehen, denke ich mal.
Du, wir sind so gut wie am Ende unseres Gesprächs. Und ich muss noch mal zum wichtigsten Thema kommen meines Podcasts, nämlich dem Alkohol. Denn ich habe hier mal die verrücktesten internationalen Leibgetränke rausgesucht und wollte mal testen, ob du zum Beispiel weißt, was ein Möwenwein ist. Trinkt
Ein
man
Mö
am Polarkreis.
Möwenwein.
Ja.
Nee, ich kenne Möwenschiss, das ist ja wieder was anderes. Möwenwein trinkt man am Polarkreis, da ich da noch nie war. Das ist wahrscheinlich ein Wein, also entweder ist es ein warmer Wein, weil es da so kalt ist, oder es ist ein kalter Wein, weil es da so kalt ist, oder es ist ein Wein, der einfach nicht schmeckt. Ich habe keine Ahnung.
Du, wahrscheinlich schmeckt er nicht, denn zubereitet wird er wie folgt. Man nehme eine tote Möwe, gebe diese in eine mit Wasser gefüllte Flasche und stelle sie zum Fermentieren in die Sonne. Das ist dann der Möwenwein.
Du liebe Scheiße. Ja,
Kennst du
prima.
den Wodka mit Specknote? Trinkt man in Seattle?
Wodka mit was? Mit Specknote?
Specknote, mit Speckgeschmack wurde der dort kreiert quasi. Da hast
Aha.
du Abendbrot und Getränk klein eben.
Das ist praktisch. Da kann man gleich, also man trinkt und isst gleichzeitig.
Richtig.
Das ist ja prima. Habe ich auch noch nie getrunken. Nein.
Was ist das Verrückteste, was du mal probiert hast?
Das Verrückteste, was ich mal probiert habe.
Ja.
Oh, ich habe noch nie was Verrücktes probiert. Also das Verrückteste, was ich probiert habe, war ein Absinth. Aber das ist auch nicht so
Na
toll. Da
gut.
trinkst du zwei und fällst vom Stuhl. Mehr ist nicht.
Ja. In Mexiko zum Beispiel trinkt man den Pulque. Hast du von dem schon mal gehört?
Nee.
Das ist vergorener, milchiger Saft der Agave. Also vergoren wird gerne getrunken. Und dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Getränke mit toten Tieren. Also Skorpione und Schlangen in Vietnam wird auch gerne eine tote Schlange mal ins Getränk gehangen. Also nicht die eigene, sondern irgendwie eine andere. Aber auch vergorene Stutenmilch in der Mongolei hat man auch schon mal gehört.
Das habe ich mal gehört, ja. Ja, aber also für mich ist das alles nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Für dich würdest du sowas trinken?
Na, mich hat ein bisschen das Bier aus den Niederlanden gereizt mit Rindfleischgeschmack.
Ach, du
Da
liebe
sind wir wieder bei dem Thema Abendbrot und Getränk in Aim, weißt du?
Scheiße.
Und weil das Essen hält ihn ja auch immer vom Trinken ab und wenn man beides machen kann
Na
man mehr
prima.
trinken,
Ja,
quasi.
ist nichts für mich.
Gut, also du hast dich noch nicht so durchgetestet. Wann
Nein.
hast du denn das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
Zum ersten Mal gemacht.
Genau, wenn du
Boah,
das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht hast.
das muss vor 2 Tagen gewesen sein. Fitness.
Ja. Oh. Willst du jetzt noch anfangen damit? Bist du dir da sicher?
Naja, ich meine, ich war mein ganzes Leben lang, früher war ich sehr sportlich. Ich habe Tennis gespielt, habe Fußball gespielt, dann hat sich das irgendwann gegeben. Und dann hast du auch gemerkt, in diesem Lockdown, den wir ja hatten, der gefühlte 200 Jahre ging, dass du wirklich nur noch rumsitzt. Und da
Ja.
hat meine Frau irgendwann zu mir gesagt, also so geht es nicht weiter. Und jetzt bewege ich mich seit einiger Zeit. Und das halte ich auch durch. Und das ist gut. Auch also ist für den Geist gut und auch für den Körper gut. Das mache ich.
Aber ist das dann sowas wie wie Herr Busse dann mit Hula-Hoop-Reifen und
Nein,
so?
nein,
Oder
nein,
was
nein,
machst du
nein.
dann?
Naja, ich mache einfach mit meiner Frau mache ich so verschiedene Übungen. Die kann man ja zu Hause machen. Das geht wunderbar. Und jetzt
Ja.
gehe ich auch seit einiger Zeit spazieren, was ich früher nie gemacht habe. Also bin ich ja mit dem Auto, wollte ich ja am besten direkt in die Kneipe fahren.
Ja.
Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich jeden Tag laufen. Also ich renne nicht, muss man ja nicht, aber ich laufe und ich gehe auch Treppen und lauter so Sachen, was ich früher nicht gemacht habe. Und es ist gut, es macht auch Spaß.
Gut, also kann ich in der Komödie Bescheid sagen, dass wir dich in Gorbitz unterbringen und du dann immer die 2 Stunden zu Fuß zur
Nein.
Vorstellung läufst.
Nein. Also vorm Arbeiten geht es gar nicht. Es funktioniert nur, wenn ich mich anschließend dann wieder 8 Stunden hinlegen kann.
Ah, sehr gut, sehr gut. Mein lieber Hugo, ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Wir freuen uns alle auf euch im Herbst dann bei den komplexen Vätern in Dresden auf ein Wiedersehen. Ich habe gehört, ihr wart immer gerne dort am Altmarkt essen. Ne? Ist da schon die Reservierung getätigt worden
Das weiß ich nicht. Das macht alles der Heinersdorf. Aber der ist gerade noch in Urlaub. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er es vergessen. Das werden wir kurzfristig machen. Aber da werden wir wieder hingehen. Definitiv.
Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Schlusswort. Meine letzte Frage, wenn man dir jetzt, weil mein Schlusswort hier im Podcast wird jetzt nicht von so vielen gehört, wie jetzt zum Beispiel die Neujahrsansprache, wenn dir jetzt die nächste Neujahrsansprache anvertraut werden würde, wir wissen ja noch nicht, welcher Kanzler es dann wird, welches Thema würdest du denn ansprechen?
Oh, welches Thema würde ich ansprechen? Du meinst die Neujahrsansprache für das Jahr 1900, Quatsch, 2019, ich bin schon halb tot, für das Jahr 2022 meinst du, ja?
Genau. Das dürfte das nächste sein, wenn ich mich nie
Ja,
verrechnet habe.
ich würde das Thema ansprechen, dass wir wieder alle zur absoluten Demokratie zurückkehren, alle Freiheiten haben, dass wir Corona überhaupt nicht mehr wahrnehmen und dass wir alle machen können, was wir wollen und jeder darf das tun, was er möchte. Und es werden mindestens 260 Verbote von der EU von mir persönlich zurückgenommen.
So sei es. Lieber Hugo, ich danke dir fürs Gespräch und bis ganz bald.
Ja, danke schön. Ciao.
Also für diese Art von Fitness in heimischer Umgebung ließ ich mich ja auch begeistern mit der richtigen Personal Trainerin, versteht sich. Aber vielleicht hat mein Gast der kommenden Woche ja Ambitionen, denn meine Stammzuhörerschaft weiß, ich habe da noch eine romantische Rechnung offen. Nur aber erstmal in den Webshop mit euch, denn wenn ihr Lust auf die komplexen Väter bekommen habt, dann haltet euch ran mit den Tickets, denn das Ensemble um Herrn Balder und Herrn Busse ist nur für knappe 2 Wochen in Dresden, aber dafür, wie gesagt, in besonderer Location im Kraftwerk Mitte, beziehungsweise im Stromwerk, wie es seit kurzem heißt. Gemeint ist das gleiche, die auch als Club bekannte Location auf dem Kraftwerk Mitte-Gelände. Vielleicht habt ihr dort schon mal abgedanzt. Jetzt dürfen dort eure Lachmuskeln schwitzen. Und die Komödie gibt's dann nicht nur vor barocker Kulisse am Schloss Übigau, sondern auch mit ragigem Charme im Industriedenkmal. Und eine Produktion weiht diese Location ein, die besser kaum passen könnte, denn das Queen Musical Show Must Go On kommt zurück und ist schon ab 5. Oktober im Stromwerk zu erleben. Ja, bevor aber dort und natürlich auch im Stammhaus in der Freiberger Straße die Show weitergeht, wird noch ein bisschen Open Air gespielt und die Komödie kommt dazu auch in eure Nähe. Zwei, wie Bonnie und Clyde, macht sich nämlich auf den Weg. Diese Woche geht's nach Freiberg und Maxen und im September besuchen die beiden Ganoven die Waldbühne Jonsdorf. Ja, so nun aber genug mit den Veranstaltungstipps. Nutzt einfach den Sommer und die Kulturangebote, denn er ist schneller vorbei, als uns lieb ist. Das gilt auch für diesen Podcast. In diesem Sinne verweise ich ein letztes Mal auf die nächste Woche und sage bis dahin, euer Herr King.